Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zur allerneuesten Episode im Knochenjob-Podcast. Heute Interview-Spezial mit Alexander Tolksdorf. Alex, der Physio-Alex, der bis zu den Kreuzbändern im Thema Physio, Training, ernsthaftes Training und auch Osteopathie drinsteckt. Alex, herzlich willkommen zum Podcast.
Moin, moin. Hi, Klaas. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig.
Ja, gerne. Genau. Die Idee, dich einzuladen, kam dadurch, dass du auf unserer Summer School in diesem Jahr mit dabei bist. Im Juni in Eckernförde haben wir dich eingeladen. Max hat den Kontakt hergestellt. Und was wir von dir so ein bisschen wollen, ist das Thema Viszera, Integration. Wie kommen wir darauf, ob ein Problem, was vielleicht sich im Bewegungsapparat äußert, aus viszeralen Strukturen kommt. Und das Thema, was du vorstellen möchtest, haben wir Deep Dive Darm genannt. Ganz charmant.
Richtig guter Name auf jeden Fall. Richtig guter Name.
Ich weiß nicht, kam das von dir oder kam das von einem von uns?
Ich weiß gar nicht genau, aber ich habe, als ich es gelesen habe und dachte so, okay, Deep Dive in den Darm, das ist also
passt.
Also Oscar für denjenigen, der die Namensgebung gemacht hat.
Okay, gut. Alle Sachen, ganze Lob geht an Max. Genau. Okay. Was du da dir vorstellst, was wir da machen, da können wir gerne später nochmal drauf eingehen. Aber du hast deine Praxis in Wolfsburg und noch eine Zweigpraxis in Braunschweig. Bist halt tief in dieser Trainingsmaterie drin. Also du kennst dich als Physio sehr gut mit dem Thema Training, mit dem Thema Reha aus. Bist aber auch Osteopath. Wir waren, glaube ich, auf derselben Schule auch. Du warst irgendwie ein, zwei Jahrgänge vor mir, hinter mir oder irgendwie so, hatte Max mir zumindest so gesagt. Du bist sehr viel unterwegs. Auf jeden Fall einer unserer Gäste, der Social Media mäßig da die meisten Anhänger hat, der da für eine gewisse Reichweite sorgt und da am Start ist auf jeden Fall.
Ja, Social Media ist ja, muss man auch immer sagen, ist ja ein relativ zweifelhafter Ruhm. Ich sehe das jedenfalls immer so. Nicht, weil man viele Follower hat, ist man automatisch auch ein wahnsinnig kompetenter Mensch. Und ja, ich sag mal, es ist ein Produkt irgendwie, es hat sich halt so entwickelt. Ich habe damit auch nicht gerechnet und jetzt muss man bitte auch sagen, also selbst in der Bubble, wie es ja jetzt so schön heißt, der Medfluencer, bin ich ja jetzt auch nicht der Überflieger oder so. Also ich habe halt ein paar Leute, die mir zuhören und ich habe halt ein paar Prinzipien, die ich für Social Media verfolge und der Rest passiert so, wie er halt passiert.
Okay. Und wenn du sowohl diese Schnittmenge hast, Physio, Training und dann noch Osteopathie, dann kriegst du da nicht immer mal wieder einen Shitstorm ab von der Evidenz-Bubble, weil die sich ja so gerne in der Schnittmenge so bewegt?
Ja, ich glaube, mittlerweile kann ich da, also ich will nicht sagen, stehe ich da drüber, aber irgendwie doch, ist mir ein Stück weit einfach auch egal.
Okay.
Ganz ehrlich. Also ich sag das immer wieder, ich finde Evidenz super wichtig. Ein bisschen Sorge manchmal, das ist vielleicht eher das, was mir so Sorge macht, dass man dass man so in diese Richtung gedrückt wird, dass einem Wissenschaft egal wäre, weil ich mich manchmal so über die Evidenz, über die Art und Weise, wie Evidenz, wie das so vorangetrieben wird, da rege ich mich halt drüber auf. Ansonsten, bitte, bin ich immer pro Wissenschaft auf jeden Fall, aber ich sag immer so ein bisschen mit der Arroganz, mit der das zum Teil betrieben wird und mit der wie dogmatisch das dann zum Teil gesehen wird, das stört mich halt so ein bisschen daran. Und ja, natürlich ist immer ganz witzig, es gibt so ein, zwei Leute, die würden mich am liebsten, glaube ich, noch, wenn wir im Mittelalter wären, würden die mich noch verbrennen für Video vom Montag. Und wenn ich am Donnerstag dann was mache zu Sprungvarianten bei Kreuzbandreha, dann würden sie mir die Füße küssen, so übertrieben gesagt jetzt. Ne? Und ja, das ist immer schon so ein bisschen, aber ich mache mir da nicht so viel draus. Ich mache das, worauf ich Bock habe halt.
Ja, okay, sehr schön. Und ich würde mit dir gerne hauptsächlich über das Thema Osteopathie sprechen, weil du bist ja Osteopath auch und würde gerne mal so deine Perspektive haben, da du ja deinen Praxisschwerpunkt schon oder einen Schwerpunkt auf jeden Fall auch so bei der Trainingsthematik hast. Mhm. Wie kannst du da die Osteopathie einsetzen? Beziehungsweise welche Schwächen und welche Stärken siehst du in der Osteopathie bei deinem Klientel?
Ich glaube erstmal, das sind zwei ganz unterschiedliche Fragen. Ich finde die Stärken-Schwächen-Nummer, ich glaube, dass die größte Stärke auch gleichzeitig eine der größten Schwächen der Osteopathie ist. Dieser inflationär benutzte Begriff der Ganzheitlichkeit und diese Thematik, so wir integrieren alle Systeme ineinander und wir verstehen alle Systeme, die im Körper untereinander wirken und im besten Fall vielleicht auch noch alles das, was von außen auf den Körper wirkt, ist großartig. Und wenn wir ehrlich sind, gibt es nicht so viele Ausbildungszweige von mir aus, die sich damit auch auseinandersetzen. Mhm. Streng genommen sind dann 5 Jahre Teilzeit, war es ja bei mir. Man hätte auch die 4 oder 5 Jahre Vollzeit nehmen können. Für die medizinisch ganz Unbedarften vorher, also die jetzt keine Physio-Vorausbildung haben oder so, eigentlich viel zu wenig. Ja, das heißt, ich sehe das als Stärke an, sich all dem zu unterwerfen so ein bisschen und zu sagen, okay, es gibt echt viel, was da einwirken kann. Und das hat mir viele Fragen beantwortet, auf die ich vorher keine Antwort bekommen habe. Ist aber gleichzeitig auch, glaube ich, eine der größten Schwächen, weil wir in der, in Anführungsstrichen, klassischen Osteopathie auch, habe ich oft genug gesehen, total zum Überinterpretieren neigen. Also guck, jeder Patient, nehmen wir mal irgend so einen Jens, der 50 Jahre alt ist, ja, von mir aus Büroarbeiter, der geht halt einmal die Woche irgendwo zum, weiß ich nicht, zum Männer-Yoga oder so. Der hat halt einen Rucksack von 50 Jahren mit sich, plus irgendwas um die 40 Wochen embryonale Entwicklung. Der wird natürlich einiges angesammelt haben. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, ah ja, genau, da war so eine Sache, so im dritten Lebensjahr, genau die ist so das Thema. Mhm. Und die suchen wir uns, glaube ich, manchmal gerne raus. Und das macht schon auch in manchen Befundungssituationen ja Sinn. Ich habe auch manchmal so Befundungen, wo ich denke, scheiße, was soll ich damit anfangen? Ich bräuchte eigentlich, um so ein klassisches, routiniertes Bild zu bekommen, so diese eine Thematik. Und das sehe ich so ein bisschen als das Problem. Es ist so ein bisschen Cherry-Picking manchmal. Deswegen für mich, sicherlich gibt es mehrere Sachen und da kann auch jeder frei entscheiden, aber für mich so ist die große Stärke in Anführungsstrichen der Ganzheitlichkeit auch gleichzeitig so ein bisschen ihre große Schwäche. Mhm. Und wie integriere ich das? Jetzt muss ich mich fast ein bisschen outen, Klaas. Ich bin nicht mehr ganz so klassisch in der Osteopathie drin. Ich liebe die Osteopathie, ich finde das großartig, habe aber auch in den letzten Jahren ihre Grenzen gesehen und versuche schon viele Dinge, gerade im Bereich der viszeralen Thematik, da habe ich mich vielleicht von der klassischen Osteopathie fast am weitesten entfernt, schon immer noch viszerale Behandlungen mit einfließen zu lassen. Aber am Ende ist es so, all das wird super wenig Nachhaltigkeit haben, wenn wir nicht den Übertrag in die Aktivität bekommen. Ja, also nehmen wir ein Beispiel, wir nehmen jetzt mal eine vegetative Schulter, das ist immer so der Klassiker, das Leberproblem, was die Schulter verursacht. Das gibt es, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die Schulter am Ende muss halt ja irgendwie im neuronalen System auch wieder gespiegelt werden. Und das wird sie halt nicht, indem ich 2x auf die Leber pumpe, sondern das wird sie halt, indem ich sie auch benutze und halt im Hirn auch wieder remappe oder neu programmiere. Und das ist halt für mich immer die Herausforderung, dann zu sagen, okay, die osteopathischen Behandlungen gehen halt trotzdem in die Aktivität.
Okay, das ist ja auch ein großes Thema der aktuellen Zeit. Es wird ja sehr, sehr fokussiert, das Thema Training. Und ob wir da halt manuelle Grifftechniken integrieren können oder nicht integrieren können und so. Und da siehst du auf jeden Fall die Möglichkeit. Weil das ist ja nun mal so, da kennen wir auch Beispiele, Leute, die sagen, boah, nee, geh nicht 6x zum Physio und mach Übungen, komm lieber einmal zu mir zum Osteopathen. Ich mach dir das wieder gerade so ungefähr. Das gibt es ja durchaus auch. Das sind ja so ein bisschen zweifelhafte Narrative. Finde ich.
Ja, absolut. Also ganz ehrlich, du wirst das auch kennen. An der Stelle kommt immer das Thema der Neuromodulation.
Ja. Gutes Thema.
An der Stelle habe ich immer für mich und Fritz in unserem Podcast haben wir immer gesagt, wer das sagt, der muss es immer 3x schnell hintereinander sagen. Neuromodulation, Neuromodulation, Neuromodulation. Weil alle ganz stolz drauf sind, jetzt den Begriff Neuromodulation gefühlt neu zu erfunden zu haben.
Ja, ist so ein Buzzword, ne? Und das wird auch ziemlich unscharf benutzt, finde ich häufig, muss ich sagen.
Ja, total. Also dass ich, Mann, ich will immer gar keinem zu nahe treten, weil alle so, finde ich, ihre Berechtigung ja auch haben und ihre Erfolge haben. Aber guck mal, jetzt kommt halt so ein, jetzt kommt halt irgendjemand aus der Ausbildung und die wollen auch aktiv sein. Und irgendwie hat die Physio ja auch über Jahre hinweg versucht, sich diesen Stand nicht Masseur zu sein, zu erarbeiten. Und unter den Osteopathen gab es schon auch ganz viele, die wirklich ganz viele verrückte Rituale durchgeführt haben, will ich mal sagen. Also das hat an so ein Klischee ist ja irgendwie auch immer ein bisschen was dran.
Mhm. Ja.
Und warum soll jetzt eine händische Behandlung, eine Hands-on-Therapie nicht nachhaltig sein? Natürlich kann die nachhaltig sein. Ja, ich sage immer, ich fand das so schön, Franz Vandenberg hat in einem Buch beschrieben, dass jede Zelle im Körper einen Fühler für jeden Reiz hat, ob ich puste, ob ich streiche, ob ich kneife, ob da Licht drauf kommt, ob ein Ton spielt. Die Frage ist halt immer, treffe ich auch den Reiz, den die Zelle gerade als problematisch, als Diskrepanz hat? Und wenn ich den mit einer Hands-on treffe, warum soll das nicht nachhaltig sein? Wir haben super Erfolge mit Hands-on-Therapien auch nachhaltig gemacht. Also sehe ich finde das halt problematisch, dass das so immer abgestellt wird.
Ja. Dann, wenn wir bei dem Thema sind, so welche Zellen wir mit unseren Techniken vielleicht erreichen und das Thema Neuromodulation, so das klassische osteopathische Denken, wie das früher war ja immer so ein sehr mechanisches, man könnte sagen mechanistisches Denken so über die Wirkmechanismen. Ich mache den Beckenschiefstand wieder gerade, dann kannst du wieder gerade auf dem Bein laufen und daran liegt es und so. Es gibt natürlich auch viele Osteopathen, gerade die auch sehr viel am Forschen sind, die jetzt so auch sehr stark Fokus auf Neurowissenschaften haben, auf das zentrale Nervensystem, limbisches System, absteigende Schmerzhemmung und so weiter. Welche Gedanken machst du dir dazu? Welche Wirkmechanismen da dann vielleicht im Vordergrund sind oder welche da überhaupt so am Arbeiten sind?
Boah, das ist ist eine gute Frage, ist eine super schwierige Frage. Ich hab ja bei Daniel Müller jetzt letztes Jahr diesen Kurs zur rezeptorbasierten Therapie gemacht und bin ja jetzt auch relativ tief in diese Z-Health-Nummer eingestiegen und muss schon sagen.
Kannst du das ein bisschen erläutern, weil was das jetzt genau ist? Also wer Daniel Müller ist, ganz kurz.
So für okay, die, Daniel, Müller ist, Daniel Müller ist gerade so, ist der Mann auf der Rakete und auf der fliegt er gerade. Geiler Typ, ich habe ihn echt super gern, fachlich und menschlich ganz feiner Kerl, ist Athletiktrainer beim SC Magdeburg, beim Handball-Bundesligisten, amtierenden Champions-League-Sieger und wahrscheinlich auch zukünftigen nächsten deutschen Meister, unter anderem und macht halt dann noch viel, arbeitet glaube ich noch an der Uni und am Olympiastützpunkt mit den Schwimmern, wenn ich das richtig im Kopf habe, der hat sich sehr, 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 sehr viel mit Neurowissenschaft auseinandergesetzt und hat im Prinzip, sag ich mal, für sich das Feld entdeckt, Störfelder auf Rezeptorebene irgendwo am Körper aufzulösen. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, der macht ganz, ganz viel Muskeltesting. Von mir aus ein Bizeps kann ich richtig ansteuern. Also bitte Unterscheidung klar zwischen Krafttest und Ansteuerungstest. Der Bizeps kann ich richtig ansteuern und die Frage ist, warum kann der das nicht? Weil im Kleinhirn dieses Mapping nicht gegeben ist. Dann ist die Frage, welches Störfeld blockiert diese Stelle im Kleinhirn in der Ansteuerung für den Bizeps. Und das findet er und hat dann verschiedene Möglichkeiten, das aufzulösen. Ich finde es sehr, sehr gut. Es war mal wieder ein neu erfundenes Rad, muss ich sagen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und haben sehr, sehr hohe Erfolge damit. Also das ist so Daniel Müller und die rezeptorbasierte Nummer. Und das Z-Health ist im Prinzip so, dass sie sagen, alles das, was im Körper passiert, ist aus dem ZNS gesteuert. Selbst unsere Organe sind ja im Hirnstamm wiedergespiegelt. Das heißt, auch da muss man sagen, wir haben nicht nur das autonome System dann eben in der Brustwirbelsäule, sondern ja einen Start eigentlich auch viel, viel weiter oben. Und man versucht dann im Prinzip über Übungen, zum Beispiel Augentrainings und so weiter und so fort, bestimmte Areale im Hirn wieder zu triggern. Ich sage immer so ein bisschen die Pforte zu öffnen, um dann halt eine besseren Outcome nachher in den Extremitäten bei Schmerzzuständen zum Beispiel zu bekommen. Das sind so Mechanismen, mit denen ich mich gerade sehr, sehr viel auseinandersetze. Das heißt also Reizverarbeitung, Reizleitung, Bewertung vom Gehirn für bestimmte Bewegungsmuster. in die Richtung.
Also auch wirklich Ansteuerung des Nervensystems, ja, sei es jetzt durch Training oder irgendwas oder durch Test. Ich kenne das aus der Chiropraktik teilweise so, dass wir da auch irgendwie so die Augen nutzen und die Sichtfelder und so weiter. Genau. In der viszeralen Osteopathie wird das ja heutzutage auch schon so als Argument mit rangezogen, dass wir über die Behandlung von Störfeldern, ist vielleicht das falsche Wort, aber Dysfunktion, Unbeweglichkeiten, Schmerzreizen halt eben auch die Afferenz nutzen, wenn wir das mit manuellen Techniken runterfahren, dass dadurch halt eben auch dann insgesamt eine Schmerzhemmung einsteigen kann und dementsprechend auch Neuromodulation. Also die Argumente gibt es von dort halt irgendwie auch, aber also so ganz grob, ne, über das Nervensystem, über Afferenzen und so weiter.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist ich finde es aktuell irgendwie ziemlich schwierig. Ich hatte mich mit einer Kollegin letztens drüber unterhalten, weil ich von ihr mal wissen wollte, wie sie ist gerade so frisch noch am Ende der Osteopathie-Ausbildung. Ist ja brutales Gehirn auf jeden Fall. Ich finde es ganz, ganz toll und freue mich schon in den nächsten Jahren, wenn sie wird mit Sicherheit auch einen sehr steilen Weg hinlegen. Ich sag, was machst du denn so an viszeralen Techniken noch? Also was benutzt du, was ist so deine Erfahrung in der Praxis? Und wir sind uns beide relativ einig, dass wir in bestimmten Sachen gar nicht mehr so diesen wirklichen Effekt haben, den wir zum Teil dann gelernt haben. Ich habe mich ja so ein bisschen über das Thema Listening mal, in Anführungsstrichen, aufgeregt. Aufhängungen im Organsystem können wir super gut beeinflussen und finden wir ja auch als fasziale Situation wirklich gut widergespiegelt im neuronalen System. Die Frage ist halt, wie gut kann ich am Ende zum Beispiel organeigene Bewegungen wirklich beeinflussen, handeln? Das finde ich dann schwierig. Ich glaube, da haben wir einfach wenig Mechanismen.
Ja, ich nehme an, du sprichst jetzt nicht von der von dem, was wir aus der Physiologie kennen. Wir wissen ja, der Darm bewegt sich bei der Verdauung, sondern du sprichst wahrscheinlich von dieser Thematik Motilität nach Baral und so, dass wir so einen Rhythmus haben. Ja. Ist ein bisschen ein kniffliges Thema. Da gab es mal jemanden, der dann so eine Meinung dazu hatte und dem folgen wir jetzt seit 30, 40 Jahren oder so. Mhm. Und keiner traut sich da so ein bisschen zu widersprechen, weil es halt alle weitertragen, so ungefähr. Ist ein bisschen mein Eindruck.
Ja, es ist ja auch so. Es ist, ach Mann, ey, am Ende. Ich finde das auch gut, weißt du, wir, das ist ja genau das, was ich so dir der Evidenz dann auch, wir springen jetzt gerade von einem Thema zum nächsten, ne? Aber
ja, stimmt.
Was ich so ein bisschen vorwerfe, tut mir leid, was ich so ein bisschen vorwerfe, wo ich halt sage, es wäre halt schon, ist schon wichtig, dass wir solche Leute auch haben und die das so machen. Und am Ende muss man halt vielleicht sich aber auch manchmal eingestehen, manche Sachen funktionieren vielleicht dann auch einfach nicht so sehr. Mhm. Und das ist ja auch in Ordnung, ist dann nicht schlimm.
Ja. Und immer wieder merkt man auch, sie funktionieren vielleicht schon, aber halt eben auf einer ganz anderen Ebene. Also nicht mit dem Wirkmechanismus, den wir uns lange ausgedacht haben, wenn man halt dann mal mit einer anderen Brille guckt und schaut, welche Mechanismen sind dabei. Und dann hat man ja dann teilweise moderne Erklärungen für alte Phänomene. Das ist
Richtig. Unbedingt.
Genau. Listening, was hältst du vom Listening? Also machst du es? Ich muss nämlich zugeben, ich habe es am Wochenende auch unterrichtet, dass dieses globale Listening, ne, Mensch steht da, macht die Augen zu, ich lege die Hand auf den Kopf und guck, schwankt er nach vorne zum Beispiel. Das wäre klassisch osteopathisch interpretiert, viszeral, nicht wahr? Sind wir uns einig, ne?
Soll ich dir sagen, wo ich das richtig gerne mache?
Ja, sag.
Ach, Kranium. Ich mache das an Kranium. Also ich liebe die kraniosakrale Osteopathie. Okay. Um Gottes Willen finde ich das schön.
Okay.
Also auch da, was wir da zum Teil für Erfolg oder nicht mal, weißt du, nicht nur Erfolge, sondern für Effekte sehen, großartig.
Okay.
Und ich lasse mir auch wirklich, und das ist ein Thema, da will ich mir immer drüber streiten, es ist für mich vollkommen in Ordnung, wir können da gar nichts palpieren und das ist so ein starres System. Nein, es ist ein festes System, aber kein starres System. Und wenn man einmal wirklich ein gutes Feeling dafür hat, dann gibt es wirklich Möglichkeiten. Ich habe das auch nicht bei jedem Schädel, aber schon, ich sag mal, bei einigen, wo man sagt so, okay, krass, da ist echt ein bisschen was los und Patienten merken das schon auch. Also doch, da finde ich es tatsächlich sehr gerne. Im Stehen mache ich es, oder siehst Global Listening, nutze ich nicht so häufig, schon gelegentlich und viszerales Listening gar nicht mehr.
Okay, also so dieses lokale Listening, du legst die Hand auf den Bauch und schaust, in welche Richtung es dich hinzieht, zieht es dich Richtung Niere oder irgendwas.
Ja. Genau, das nutze ich nicht.
Um aber nochmal aufs Kranium zu sprechen zu kommen oder kraniale Osteopathie, hast du da so Klischee-Patienten, wo du jetzt irgendwie sagst, die und die Fälle, da habe ich geile Erfolge mit gehabt? So,
also erstmal jetzt brutal weites Feld Kopfschmerzen. in Anführungsstrichen Migräne, ist die Frage so, Migräne gleich Kopfschmerz? Ja, nein, vielleicht. Sowas. Und wo ich das auch hatte, waren so vegetative Ausfälle oder so parasympathische Dysregulationen.
Okay.
Also ich finde ja die Arbeit am Osttemporal und am Ostoccipitale wirklich großartig. Da stelle ich dir die Frage, was ist dein Lieblingsknochen am Körper?
Mein Lieblingsknochen?
Ja.
Vielleicht Femur, das Femur vielleicht so.
Okay, interessant. Gedacht, ja. Freak, weiß gar nicht, was für mein Femur finde ich gut. aber genau, ich habe halt Ostoccipitale. Ich finde es Ostoccipitale ja. Großartig.
Mhm. Ja. Okay, also liebst es in der Behandlung auch und dementsprechend auch mit dem kranialen Zugang. Der,
ja, du hast wirklich geile Möglichkeiten, am Ostoccipitale zu behandeln.
Okay. Meine persönliche Kraniopraxis reduziert sich so auf 2-3 Techniken. Und da ist halt der Vault Hold dabei, ne, diese Schädelerhaltung nach Sutherland. Mhm. Und dann halt so dieses temporale Wobble und temporale mit Occiput und OAA, ne, der Klassiker. Über die Technik mache ich mich auch gerne lustig, weil das halt, glaube ich, jeder Osteopath, jeder Physio, der das mal irgendwo gesehen hat, macht das überall. Und es ist auch ein bisschen so eine, wie soll man sagen, ich mache die Technik, weil ich jetzt noch hier die Stunde vollkriegen will, so ungefähr.
Mhm. Also. Ja. Also ich würde auch nicht behaupten, dass ich so 40 Techniken mache, aber ich weiß das so, ich habe, kennst du auch mal einen Kollegen gesehen, dann mit einem kleinen Finger am Gaumen und dann so, ja, jetzt ist in Außenrotation, jetzt in Innenrotation. Mhm. Okay, wild. Also das so weit bin ich nicht, so gut bin ich vielleicht einfach noch nicht, aber so ein paar Kracher am Kopf gehen schon.
Ja, sehr gut. Okay, sehr schön. Aber um nochmal auf das Thema Viszerale zu sprechen zu kommen. Also, du unterrichtest ja auch Kurse, die integrative Diagnostik genannt werden.
Ja.
Da machst du halt diverses. Ich glaube, die gehen 4 Tage, habe ich gesehen.
Genau.
Du unterrichtest dabei dann aber auch so ein bisschen die Unterscheidung, können hier Viszera eine Rolle spielen? Mhm. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, das Setting ist so, jemand kommt zu mir in meine Praxis, Physio-Osteopathie, hat vermutlich irgendwas am Bewegungsapparat, Schulter, Nacken, Fuß, Knie. Und dann möchte ich irgendwie so wissen, ist da vielleicht, sind die Viszera da auf irgendeine Art und Weise dann beteiligt?
Ja.
Ich nenne das gerne so einen viszeralen Fingerabdruck, wenn man so eine Idee kriegt für bestimmte Beschwerdemuster, die vielleicht darauf hinweisen. Mhm. Erzähl doch mal bitte so ein bisschen, hast du auch so Erfahrung mit Mustern? Beziehungsweise wie kommst du dann drauf, dass wir da vielleicht irgendwas finden?
Ja, es gibt 2 Punkte, die ich als sehr dominant erachte für, ich sollte mal viszerale Thematiken mit in Betracht ziehen. Punkt 1 ist eine beidseitige Problematik, relativ klassisch, wenig Geheimnis oder wenig Magie dahinter, aber Beispiel beidseitige Knieschmerzen, beidseitiges Patellaspitzensyndrom, wo ich dann sage, okay, gut, hat eventuell eine, in Anführungsstrichen, wie auch immer definiert, eine Überbelastung beider Sehnen, wie das. Mhm. Ja, also über ein schiefes Becken, selbst ob es das nun gibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, kann es ja nicht sein, weil wenn ich auf der einen Seite ein Becken anterior habe und auf der anderen Becken posterior, werden ja nicht beide Situationen das gleiche Symptom als Stress an der Patellasehne auslösen. So, ein Fußballer, okay, ist der beidfüßig unterwegs? Nee, ist er nicht? Okay, dann ist das relativ unwahrscheinlich, weil er hat 2 komplett gegensätzliche Bewegungsmuster in bestimmten Situationen. Das heißt also, bei beidseitigen Thematiken gucke ich auf jeden Fall auf zentrale Muster. Das muss nicht immer viszerum sein, aber kann schon durchaus sein. Die Anamnese gibt mir natürlich viel. Ja, also
vielleicht, das würde mich nur weiter interessieren, diese Beidseitigkeit. Ja. Mhm. Was denkst du, warum denkst du an die Viszera? Einfach, weil es Muster sind? Oder ist es so, weil dann systemisch der Darm am Gären ist und wir chronische Entzündung haben? Oder?
Erstmal ja die Frage, wohin strahlen Informationen ins Rückenmark? Die linke Patellasehne strahlt erstmal ins linke Hinterhorn der Lendenwirbelsäule auf Segment, was haben wir, L3, sag 3, ich jetzt 4, mal.
So, ja.
Ja. Und wird dort verarbeitet. Ja, aber die rechte tut ja auch weh. Also das ist jetzt so die Thematik. Okay, dann muss ja irgendeine Mechanik auf beiden Seiten gleichzeitig vorliegen, dass die beide beidseitig ins Hinterhorn einstrahlen. Extremitäten strahlen halt erstmal einseitig ein. Ein Organ, ein Darm zum Beispiel, strahlt halt beidseitig ein. Ja, macht ja auch Sinn. Und damit kann ich dann durchaus eine Schmerzauslösung in beiden Extremitäten haben.
Okay. Also um die Leute, die das nicht so auf dem Schirm haben, so diese Afferenz vom Organ, jetzt Darm zum Beispiel, an L3, L4 strahlt rein und dann haben wir so diese Konvergenz, dass das überspringt im Hinterhorn auf Segmentebene, auf dann halt den quasi parietalen Nerv L3, L4. So ungefähr richtig wiedergegeben?
Also, warte. Also, du meinst jetzt, wenn die Patellasehne einstrahlt oder wenn das Organ einstrahlt?
Das Organ einstrahlt.
Wenn das Organ einstrahlt, geht der Reiz auch immer erstmal in das Hinterhorn ein und wird dann dort quasi einer Lamina zugeordnet. Und in dem Fall ist, oh Gott, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube Lamina irgendwas um die 7 rum, müsste dann ins Seitenhorn verschalten. Und dort wird dann im Seitenhorn wird das Viszerotom wieder gespiegelt, allerdings nicht auf Höhe L3, L4, sondern maximal plus minus ein Segment, also L2, vielleicht noch L3, das ist aber nicht so entscheidend. Denn TA10, also 10. Brustwirbel bis 2. Lendenwirbel, tragen ja die orthosympathische Versorgung für die untere Extremität. Und dann kann also zum Beispiel eine Blutdysregulation vorliegen im Seitenhorn, denn dort wird natürlich die Versorgung für das Organ gewährleistet, aber gleichzeitig auch die Blutversorgung für die untere Extremität. Und dementsprechend habe ich dann eventuell eine Thematik, die beide Knie betreffen kann. Also das heißt, hier muss ich weitermachen. Nicht nur die Beidseitigkeit ist für mich der erste Abdruck, sondern die Frage ist, wann kommt denn der Schmerz? Ist der sofort da oder tritt der zum Beispiel nach einem Kilometer erst auf? Oder kommt der eventuell auch nach der Belastung erst? Also wenn der Körper anfängt, Blut wieder umzuverteilen. Das sind so Auffälligkeiten, die dann dorthin gehören. Also diese klassische Diskrepanz in der Blutverteilung.
Ja, das heißt, wenn jetzt ein Schmerz sofort ist, ich gehe in den Squat runter und mir tut das Knie jedes Mal sofort weh, dann würdest du vielleicht davon ausgehen, es könnte jetzt tendenziell eher so am Knie selber sein. Während diese andere Geschichte, es braucht ein bisschen, damit es losgeht, könnte ein Hinweis sein. Wir wissen es nicht genau, es könnte ein Hinweis sein. Habe ich so richtig verstanden?
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich will das jetzt gar nicht so plakativ sagen.
Ja, klar.
Am Ende muss man sagen, das ist ja das, was wir auch über 3 Tage, also 4 Tage, aber ein Tag davon ist eine Stoffwechseldiagnostik, also 3 Tage ja auch wirklich unterrichten, wo wir immer sagen, wenn es so einen einfachen roten Faden gäbe, dann hätten wir alle eine 100%-Quote am Patienten. Den gibt's halt nicht und das haben wir nicht. Das heißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Selbstverständlich kann das Organproblem auch sofort bei der ersten Kniebeuge auftreten. Aber jetzt kommt vielleicht noch ein dritter Abdruck, Fingerabdruck, der dazukommt. Das ist diese, ich nenne das immer so ein bisschen wie die INOM von der Manuellen das geprägt hat, diese Basisfunktionsuntersuchung. Untersuch halt das Knie. Und dann ist ja die Frage, fällt dir denn im Knie erstmal irgendwas auf? Ja, also wenn der sagt, du pass auf, mir tut hier gar nichts weh am Knie in der Testung. Der hat eine vollkommen freie Range of Motion, der spricht auf keinen aktiven Test an in irgendeiner Form, dass ihm was wehtut, wenn wir isometrisch in irgendeine Richtung spannen. Der hat kein Meniskuszeichen, der hat kein Kreuzband, Innenband, Außenband und so weiter und so fort. Dann haben wir gesagt, okay, dann wird es wohl nicht im Knie liegen, die Thematik. Mhm.
Genau, interessant. Ne? Da können wir wieder diese super evidenzbasierten Tests verwenden. So ja, genau, Spezifität, genau. Sensivität, diese Gütekriterien und so. Da bringen die uns dann auch was, ne? wenn die negativ sind. Ja, ja, finde ich cool. Okay, und dein Zugang zur Behandlung? Also wir haben schon gesagt, ja, so Motilität und so, vielleicht nicht so das Konzept, was sich so durchträgt, aber so fasziale Aufhängung, also auch tatsächlich Biomechanik im Bauchraum, im Thoraxraum. Ja. Spielt dann dabei halt auch eine Rolle, nehme ich an. Ne? Also fasziale Umhüllung, Bauchfell, Mesenterien an die Lendenwirbelsäule, ans Kreuzbein, Schambein und so weiter.
Genau, also das auf jeden Fall. Im Endeffekt, ich habe mal, weißt du, Luis kennst du ja auch, ne?
Ja, Luis Rivas Cano, ja.
Genau, das ist ja, das meine ich jetzt ganz, ganz positiv, ein richtiger Seelenfänger. Also der hat ja wirklich die Gabe, Leute zu catchen und ein ganz toller Dozent. Und ich habe ihn auch ein paar Mal arbeiten sehen in der Praxis und bin echt ein Riesenfan. Ist einer meiner Heiligen, würde ich sagen. Und der hat ja irgendwie mal gesagt, naja, im Endeffekt, so jetzt ganz, ganz weit runtergebrochen, ist halt so die Frage, kann die Struktur in alle Richtungen gleichmäßig sich bewegen, ja oder nein? Damit bricht es manchmal die viszerale Osteopathie in ihrer Behandlung auch ziemlich weit nach unten. Finde ich auch gar nicht schlimm. Aber eigentlich machst du dann wirklich die Frage im Aufhängungsmuster, okay, ich teste mal nach Kranial, nach Kaudal, nach links und nach rechts, in die Rotation vielleicht noch. Und die Dysfunktion, die dir auffällt, naja, die behandelst du dann halt.
stellst also Bewegung wieder her in den Organen.
Ja, so gut es geht, ja.
Ja, okay. Da fragen dann natürlich sich andere Leute, böse Leute, ob wir halt eben so diese biomechanischen Gesetze, die wir halt vom Bewegungsapparat kennen, ob wir die auf die Organe halt so übertragen können. Ne? Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass du das jetzt damit gemacht hast, aber das wäre ja auch so ein osteopathisches Narrativ. Die Niere muss sich irgendwie mit jedem Atemzug 4 Zentimeter hoch und 4 Zentimeter runter bewegen. Da gab es auch mal eine Studie aus Italien, die das geguckt hat, ob diese Atemmuster mit Rückenschmerzen korrelieren oder diese Bewegung mit Rückenschmerz korreliert und dann behandle ich, dann ist die Bewegung besser, dann ist der Rückenschmerz auch besser. Ja. Die hatten wir irgendwann mal zitiert. Aber ja, das ist ja, ich bin mir da auch mal nicht so ganz sicher. Also Bewegung für mich persönlich, also das ist jetzt auch meine Meinung, aber für mich spielt da so diese fasziale Aufhängung, das Geknuddel drumherum, ja, diese Verdichtung, die wir da haben. Ja. Da weiß man auch, dass das einen Schmerzreiz machen kann. Schränkt vermutlich auch Beweglichkeit ein. Vielleicht auch so Zirkulation plus minus Flüssigkeitsaustausch.
Auf jeden Fall, sehr interessant.
Ja, das sehe ich da so ein bisschen im Vordergrund. Und Bewegung, okay, na klar, viele Organe müssen sich auf jeden Fall bewegen können, ne, bei jedem Atemzug, bei der Verdauung und beim Blase voll, Blase leer. Aber bei manchen ist ja auch weniger Bewegung dahinter.
Zum Beispiel?
Niere zum Beispiel, denke ich. Das jetzt nochmal wieder aufzugraben. Ja,
Niere ist ein super schönes Beispiel.
Ja, wobei das, wie gesagt, in der einen Studie anscheinend so war, aber ich vertraue ja auch nicht, weil wenn es in einer Studie irgendwo so war, du kannst ja wahrscheinlich alles Mögliche darstellen. Aber ich bin zum Beispiel sehr erstaunt, eine Kollegin schickt mir immer mal wieder MRT-Bilder, wie sie Leute im MRT palpiert und wie krass der Darm rutscht, wenn du einmal nur die Finger auflegst. Oder wie krass auch die Blase verschiebbar ist, dass die unheimlich verschiebbar ist.
Ich erzähle dir dazu eine ganz kurze Geschichte. Ich habe einen Kurs letztes Jahr gegeben, nördlich von Berlin, und da war, warum auch nicht, in so einer Physiopraxis stand da ein Ultraschallgerät rum aus einer gynäkologischen Praxis.
Na, cool. Ich
habe gesagt, okay, wie geil ist das denn? Jetzt bräuchten wir ja bloß noch einen Arzt oder eine Ärztin. Und dann sagte der eine, ja, meine Freundin, die kann das. Ich sage, ja, okay, wie geil ist das denn? Also komm, machen wir Ultraschall. Haben wir einen Ultraschall gehalten. Ich habe das auch aufgenommen auf Video und habe auch mal vor, das irgendwann noch zu posten. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, wann ich das mache.
War es deine eigene Niere, die man da sieht? Oder?
Nee, das nicht. Aber es geht ja um dieses Hoheitsthema der Organmobilisation. Geil, krass. Wir haben eine Blase, Gebärmutter und Darm super gut auf dem Ultraschallbild dargestellt und haben das Ding aber von A nach B bewegen können. Das ging richtig gut. Und dann habe ich gesagt, weißt du, was mich jetzt interessieren würde? Jetzt lass uns das doch mal bei der Niere machen. Und weißt du, wie viel Beweglichkeit ich mit meiner händischen Technik auf der Niere hatte?
Was hast du für eine Technik gemacht? Hast du
so richtig schön tiefe 2-Daumen-Technik.
Ja.
Und dann so ein Nierenlift quasi. Okay.
Hattest du, bevor ich mal einen Tipp abgebe, hattest du das Gefühl, den unteren Nierenpol auch zu haben? Nee, ne?
Nein.
Das haben wir, glaube ich, häufig nämlich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass du das verformen kannst, wenn du an die Niere rankommst, aber dass du die hoch und runter schiebst, wäre ich mir nicht so sicher. Also glaube ich nicht.
Es ist exakt nichts passiert.
Okay. Also auch Verformung und so auch nicht wirklich? Nee?
Die Frage, wie gut das Ultraschallbild dargestellt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt hol mal richtig tief Luft und bupp, war die Niere aus dem Bild.
Okay.
Ja, also es ist nicht repräsentativ. Es war eine Aufnahme einer Patientin, aber ich fand es ganz interessant. Ich werde das jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen nochmal wiederholen, weil ich möchte das ganz gerne nochmal mit aufnehmen und nochmal von einer etwas erfahreneren Ärztin dann auch schallen lassen.
Ja, das ist ganz gut. Ja, ist auf jeden Fall für mich auch ein großes Thema. Da wollten wir auch schon Leute auf das Summer School mit dabei haben und ja, jedes Jahr am Jahresende denke ich mal, kaufst du dieses Jahr ein Ultraschallgerät oder lässt es sein? Das wäre halt dann eigentlich, glaube ich, nur eine Spielerei für die Praxis, für genau solche Fragestellungen. Und ich war mal bei einer Studie dabei, wo es um die Thorakolumbalfaszie geht. Da kann man teilweise auch das Ultraschallgerät gut gebrauchen. Und aus Spaß haben wir halt auch geguckt, wie gut man den Psoas palpieren kann. Und da war ich halt auch unheimlich erstaunt, wie schnell mit wenig Druck der Dünndarm wirklich zur Seite rutscht und wir dann halt 0,8 Zentimeter mit den Fingern vom Psoas weg sind. Also das geht auch unheimlich schnell, dass man da auf dem
Psoas. Ja, und vor allem, guck mal, was haben wir uns Jahrzehnte darüber aufgeregt, wir können kein Psoas palpieren.
Ja, ja.
So ein Quatsch. Und dann kommt ein so ein Heinrich um die Ecke und sagt, oh, hier ist ein bildgebendes Ding, Finger drauf, bupp, da ist der Psoas. Und ich denke so, geil, das hat mich so glücklich gemacht.
Genau. Warum hat das keiner früher gemacht?
Ja, denke ich mir auch so. Das war so, war so eine billige Angelegenheit. Aber war echt gut. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen Zukunftsperspektive, dass wir da halt in der Osteopathie auch noch ein paar Sachen vielleicht auch noch wirklich richtig rücken können, die immer so belächelt wurden, wo ich immer denke, ja, wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal wieder, so dass man Sachen vielleicht auch nochmal neu entdecken kann. Da war ja zum Beispiel auch das Thema des kranialen Rhythmus, dass der wahrscheinlich nicht das ist, was früher gelehrt wurde, dass es den aber wohl gibt. Ne? Da gab es jetzt ja mindestens 3 verschiedene Untersuchungstechniken, dass man den mechanisch oder physiologisch messen kann und auch tatsächlich beeinflussen kann. Das finde ich ja auch spannend. Das ist wahrscheinlich nicht das, was wir dachten, so Suturen, Liquor und so weiter, aber es ist was anderes ist es wohl.
Ja, ich finde es gut. Also warum nicht? Das ist wichtig. Müssen wir vorantreiben, auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann sag doch uns bitte nochmal, was stellst du dir vor für unseren Workshop, den wir im Juni, 13. Juni, glaube ich, bist du dran. Da geht es 3,5 Stunden in der Kanförde um das Thema Darm, Deep Dive Darm. Was stellst du dir vor? Selbst wenn du es jetzt noch nicht ganz ausgearbeitet hast, aber worauf hast du Bock? Was willst du den anderen Osteopathinnen und Osteopathen da gerne zeigen?
Also, wir werden uns natürlich schon auch mit Aufhängungsmustern auseinandersetzen. Das, was man halt irgendwie wirklich palpieren kann. Ich finde tatsächlich ist immer ganz spannend, wirklich mal auch zu palpieren und erstmal zu gucken, ist denn das überhaupt auch das, wo ich hin will? Nämlich tatsächlich in den Kursen machen wir auch immer wieder Palpationstechniken für deutlich einfachere Sachen nachher. Und es ist Wahnsinn, Klaas, es ist Wahnsinn, wie viel Luft da noch nach oben ist in der Qualität der Palpation und da ist gerade im Bauchraum so also die Thematik, oh hier guck mal, ich merke dann Widerstand, ja, das ist allerdings eher eine Muskelkante und nicht der Darm, das heißt, also hier geht es erstmal ganz klar um eine Differenzierung, wie hoch kommen wir eigentlich in der Palpation und dann haben wir je nachdem, ich glaube allein am Cäcum sind es, oh Gott, jetzt muss ich kurz lügen, ich glaube 5 Aufhängungspunkte, die wir da haben, die wir natürlich versuchen wollen zu mobilisieren. Und ich finde es auch ganz gut, tatsächlich mit relativ globalen Techniken nochmal zu arbeiten, viel mit Atmung zu agieren. Das heißt also, so nochmal eine Grand Manœuvre-Nummer ein bisschen mit aufzuarbeiten, weil ich das wirklich als brauchbare Sachen finde. Am Ende muss man sagen, im Darm wird man vielleicht gar nicht immer so viel neue Räder finden oder das Rad dann neu erfinden in der Behandlung, weil das ja doch eine, ich sag mal, für mich eine relativ einfache Organstruktur ist, was das angeht. Mhm. Stoffwechsel, ein bisschen Theorie müssen wir halt machen, kommen wir nicht ganz drum herum. Ja, das soll natürlich nicht fehlen. Und das ist erstmal so im ganz groben umrissen. Also tatsächlich geht es schon viel um Aufhängungsmuster und Palpationen dann.
Okay, ja, sehr cool. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ich auch.
Hast du noch Sachen, die du gerne der Osteopathiegemeinde mitteilen willst? Oder du sagst, ja, hier kommt Leute.
Also ich, im Prinzip finde ich, habe ich in meiner Bubble oder in meinem, in Anführungsstrichen, Netzwerk aus Osteopathen, glaube ich, die deutlich entspanntere Gruppe als die Physios. Das finde ich gut. Osteopathen sind sehr open-minded und das sollen sie auch bleiben. Und ich würde mir wünschen, dass die Osteopathie, wenn sie sich schon die, weil wir es jetzt auch ein bisschen inflationär benutzen, die Ganzheitlichkeit auf die Fahne schreibt, dann auch den Bereich der aktiven Nummer zumindest mit bedenkt. Das gehört für mich dann eben auch zum osteopathischen, modernen, neuen Denken mit dazu. Vielleicht so die in Anführungsstrichen Osteopathie 2.0 eben auch den aktiven Anteil mit einzubeziehen.
Ja, sehr cool. Wie du wahrscheinlich schon weißt, würdest du dich da mit meinem Kollegen Max und auch mit dem anderen Kollegen Jan Ole sehr gut verstehen. Und da predigt ihr auf jeden Fall dasselbe. Ja.
Ja, super wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Okay, ja, dann werden wir auch schon langsam beim Ende des Interviews. Wir haben so eine kleine Tradition bei uns im Podcast. Dennis und ich pflegen die Musikantenknochen-Playlist, die sich jeder auf Spotify anhören kann.
Das ist ja geil. Okay. Ja,
und wir denken immer, ach, sollen wir das nicht lassen? Aber immer mal wieder auf Fortbildung kriegen wir dann mit, ja, ey, lass das mal, das ist doch ganz cool. Das ist inspirierend, mal hier ein bisschen Musik da und so weiter. Hast du einen Song, den du auch dazu beitragen möchtest? Das kann irgendwas sein. Jetzt, das kann zum Thema sein.
Die heißt Musikantenknochen.
Musikantenknochen-Playlist.
Das finde ich erstmal Weltklasse auf jeden Fall.
Natürlich.
Ja, pass auf, das ist ganz witzig. Oder was heißt ganz witzig? Jetzt muss ich natürlich, ist ja natürlich klar, dass ich jetzt zwischendurch mal ganz kurz gucken muss, ne? Musikantenknochen. Das finde ich ja überragend.
Das ist schon Playlist. Die gibt's schon jetzt, ich glaube, 3 Jahre haben wir das Ding ja schon. Da sind auf jeden Fall schon ein paar Stunden Musik drauf, ja.
Ich wollte gerade sagen, also kann durchaus sein, dass ich das dann jetzt vielleicht doppelt oder so. Aber gut, ich sag dir trotzdem, für mich, ich finde ganz großartig Roy Bianco, ja, und Velocita ist mein persönliches, okay, ja, absolutes Oberfeierlied. Ich finde es richtig gut. Das ist so richtig Kopf aus, gute Laune und let it flow.
Okay, sehr gut. Das passt auf jeden Fall hervorragend an. Das ist meines Wissens nach auch noch wirklich nicht drauf.
Okay,
könnte ich mich, glaube ich, dran erinnern, ja. Okay, ja, dann herzlichen Dank für das Interview, für die erhellenden Ausführungen zum Thema Viscera. Auch nochmal ganz gut, das so aus deinem Mund zu hören. Und dann sehen wir uns spätestens im Juni in Eckernförde auf der Summer School.
So soll es sein.
Okay, vielen Dank, Alex.
Ich danke dir.
Seit über 3 Jahren ist die Praxis Software Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnungen entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode KNOCHENJOB eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.